Ich sage herzlich willkommen, Martina Renner.
Hallo.
Schön, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind der Podcast Bleibt stabil von der BAG Antifaschismus. Und ich sage mal auch das Datum, das ist ja bei dieser derzeitigen Lage alles ein bisschen wichtig. Deswegen ist es der 29. September 2020, kurz nach verschiedensten weiteren Nazi-Enthüllungen in Polizeibehörden. Und der Verfassungsschutz hat gerade auch seinen Bericht vorgestellt zu den rechten Strukturen innerhalb der Behörden, und das wird heute unser Thema sein. Aber erstmal, Martina, die Frage, die ich all meinen GästInnen stelle, ist: Warum bist du Antifaschistin?
Also auf jeden Fall bin ich länger Antifaschistin als Mitglied der Linken. Ich bin 98 in die PDS eingetreten und war vormals in Bremen, wo ich studiert und später gearbeitet habe, aktiv in der Antifa. Und also das begleitet mich seitdem. Ich war dann in Thüringen Mitarbeiterin der Landtagsfraktion, und da war relativ schnell klar, dass ich auch vor Ort die Recherchestrukturen unterstützen will. Habe dann Mitte der 2000er angefangen, regelmäßig für das Magazin Der Rechte ranzuschreiben. Und mich mehr und mehr dann auch spezialisiert, also nicht nur aktivistisch in diesem Themenfeld engagiert, sondern auch journalistisch, publizistisch. Und ja, das Thema NSU kam hinzu. Das hat sicherlich dann nochmal eine Konzentration auf Rechtsterror, also nicht insgesamt auf die extreme Rechte, sondern auf Rechtsterror gelegt. Ja, und seitdem, ja, ist das mein Thema.
Ja, und damit bist du ja auch im Bundestag sehr bekannt geworden, unter anderem auch erst vor kurzem durch diesen seltsamen Ordnungsruf, dass du angeblich ein Symbol einer verfassungsfeindlichen Organisation tragen würdest. Wobei man ja sagen muss, die Antifa ist ja gar keine eine Organisation, sondern es sind ja sehr, sehr viele. Aber kurz nochmal, was hat dich in Bremen dazu bewogen, in den antifaschistischen Strukturen aktiv zu werden?
Ja, das war weniger, das war ja in den 1990er Jahren, die Situation wie dann in den neuen Ländern, also die tätliche Auseinandersetzung, das Abwehren der rechten Straßenmilitanz, das Selbstorganisieren des antifaschistischen Schutzes, sondern das gab es natürlich auch. Wir haben zum Beispiel Plattenanna-Strukturen in Bremen gehabt, aber wir haben uns sehr viel auch in dem Bereich mit der Geschichtspolitik der Bundesrepublik, mit dem ungebrochenen Erinnern auch an Wehrmacht und seltsamen Feiertagen wie dem Volkstrauertag beschäftigt und inwieweit da auch nationalistische, autoritäre Traditionen gepflegt werden und wie man denen begegnet auch und tatsächlich auch eine demokratische, antifaschistische Erzählung der Bundesrepublik stark macht aus linker Perspektive. Das aber immer nicht abgehoben, so akademisch, sondern sehr viel fokussiert auf Arbeit in Jugendclubs, in Klassen, in Schulen, niedrigschwelligen Stadtteilzeitungen. Und das war spannend, das war gut.
Ja, und ich meine, Bremen ist ja auch ein schönes Umfeld zum Arbeiten. Ich habe da auch studiert, okay. Deswegen, also ich kann da total zu anschließen. Und ich würde sagen, wir fangen mal wirklich gleich auch mit diesem Themenfeld an. Wie ist es, als Antifaschistin im Bundestag zu sitzen? Und besonders, wie ist die Veränderung seitdem die faschistische Partei?
Ja, kann man so sagen. Also habe ich überhaupt kein Problem mit AfD im Bundestag sitzt. Also erstmal, es gibt auch in den anderen demokratischen Fraktionen Abgeordnete, die sich mit, die nennen es oft Rechtsextremismus, beschäftigen. Aber wir sind die einzigen, bei denen es eine Sprecherinnenfunktion gibt für antifaschistische Politik. Das ist etwas anderes. Das meint eben nicht nur ganze Feld parlamentarisch zu bearbeiten, sondern damit verbunden auch ganz klar ein politischer Auftrag, dass wir darüber ringen müssen, was gesellschaftlich, aber auch in den Institutionen passieren muss, um die Gefahr durch die extreme Rechte zurückzudrängen und alle, die sich dagegen stellen, zu ermutigen und zu stützen. Und das machen wir in unserer Arbeit. Also wir sind zum einen diejenigen, die regelmäßig durch parlamentarische Anfragen, durch Thematisierung im Innenausschuss, in Reden, durch eigene Recherche in Zusammenarbeit mit sowohl den antifaschistischen Strukturen als auch investigativen Journalisten und Journalistinnen immer wieder und natürlich besonders nach dem NSU auf die Versäumnisse in der Betrachtung des rechten Terrors in der Geschichte der Bundesrepublik hinweisen und würde ich sagen, mittlerweile auch ein Stück weit erfolgreich zentralen falschen Erzählungen herrschender Politik, aber auch Justiz und Polizei, dass dies alles verwirrte Einzeltäter seien und so weiter, entgegentreten. Und das so argumentativ und fachlich visiert, dass man mittlerweile das ernst nehmen muss. Auch wenn vielleicht viele Konservative das anders sehen, so wissen sie schon, dass wir über eine ganze Menge an Hintergrund und Know-how verfügen und wissen, über was wir reden. Und das andere ist natürlich, dass wir uns auch als diejenigen verstehen, die nicht nur Lobby sind der Bundesprogramme, die in dem Bereich auf den Weg gebracht wurden, also mobile Beratung, Opferberatung, sondern eben auch, dass wir die lokalen Bündnisse vor Ort, die Strukturen, die sich engagieren, unterstützen wollen, dass wir der Kriminalisierung Engagements entgegentreten, auch immer wieder dieser Gleichsetzung rechts und links, Extremismustheorie im Hintergrund aufrufen, thematisieren, versuchen zu widerlegen, eine eigene Sprache, eine eigene Deutung auch in dem Bereich stark zu machen, eine linke Deutung. Und ja, das ist mein Job. Das heißt aber auch, ich arbeite ja nicht nur im Parlament, ich bin viel unterwegs, auf Veranstaltungen, Podiumrunden unter Corona, auch viel natürlich online, wenn es möglich ist und hoffentlich auch wieder verstärkt in Zukunft einfach Alltag sein wird, die lokalen Mobilisierungen unterstützen, ob das gegen AfD-Parteitag ist, ob das Prozessauftakt ist zu jetzt anstehenden oder schon laufenden Verfahren in dem Bereich, ob das gegen irgendwelche Nazi-Aktivitäten, Immobilien der Rechten vor Ort oder sonst was ist. Ich war von Ostritz bis, ich weiß nicht, also an vielen Orten und das mache ich auch wirklich gerne, weil das ist total wichtig. Ja, diese Auseinandersetzung können wir unterstützen als Abgeordnete und das ist auch unser Job.
Wie wird das wahrgenommen von den Gruppen, gerade von den außerparlamentarischen Gruppen? Es gibt ja durchaus auch in den linken Gruppen, die jetzt Parlamentsarbeit nicht so super toll finden, ja, und auch Kritik an der Partei Die Linke haben. Also wie nehmen die das wahr?
Also ich muss sagen, ich mache das ja jetzt schon viele, viele Jahre. Ich habe vollstes Verständnis, wenn es zum Beispiel Mobilisierung gibt und gesagt wird, wir haben uns im Bündnis darauf verständigt, sollen keine Parteifahnen mitgeführt werden oder wir versammeln uns alle unter einem gemeinsamen Konsens, unter einem Fronttranspi und das soll unser Ausdruck sein. Das ist vollkommen okay. Ja. Muss ich auch sagen, haben wir als Linke gar nicht nötig, weil ich finde halt auch gerade, wenn du dir die Partei anschaust oder den Jugendverband, unsere Aktiven vor Ort, wir sind halt so verbunden mit der Auseinandersetzung gegen rechts vor Ort. Also ob das jetzt Ost oder West ist, ländlicher Raum oder Stadt, wir müssen uns da überhaupt nicht irgendwo sozusagen in Szene setzen. Also ja, wir sind organischer Teil, finde ich, an vielen Stellen. Und das ist gut so und das ist richtig, hat auch was mit unserer Geschichte zu tun. Klar gibt es manchmal Leute, die selbst sagen, Linke kann ich mir nicht vorstellen, ja. Aber dass wirklich mit Ablehnung reagiert wird oder also meine Anwesenheit thematisiert wird, das ist mir tatsächlich, muss ich sagen, einmal passiert in Berlin auf einer Veranstaltung in Kreuzberg, wo ich eingeladen war fürs Podium neben anderen zum Thema staatliche Repression und Widerstand dagegen zu sprechen. Und dann halt so Flugblätter verteilt wurden, was hat da die Abgeordnete zu suchen und so etwas. Also das ist dann auch zurückgewiesen worden von den anderen Podiumsteilnehmerinnen, weil die mich zum Teil schon lange kennen und ich mit denen zusammenarbeite. Also, sonst ist es mir noch nie passiert. Es liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an der Person. muss ich sagen.
Ja, wobei ich auch, also ich würde das mit der Vernetzung innerhalb den Strukturen auch total unterstützen. Also ich glaube, es ist tausendmal mehr wert, wenn die Leute sehen, dass wir dort arbeiten, als wenn dort eine Fahne mehr oder weniger rumhängt, sondern die Leute wissen ja irgendwann, woher man kommt.
Genau.
Und selbst wenn sie dann erst beim dritten Mal oder so mitbekommen, aber das ist ja trotzdem viel, viel mehr wert, als wenn, keine Ahnung, als wenn man da mit einer Parteifahne oder mit einem Parteiabzeichen oder sonst wo abläuft. Also so sehe ich das zumindest auch. Also wenn man sich in diesem Kreis engagiert, gerade auch auf der Straße.
Ja.
Genau. Wir wollen uns heute mit rechten Strukturen in den Behörden, insbesondere Bundeswehr, den Geheimdiensten und der Polizei beschäftigen. Es wird eine Menge, keine Ahnung, ob wir das alles schaffen. Es ist auch ein langes Thema, genau. Ja. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge. Nun hat es eine Veröffentlichung in Nordrhein-Westfalen über eine Chatgruppe gegeben, die seit 2007 oder so schon existiert. Bist du von solchen Meldungen noch überrascht?
Nein, also überhaupt nicht. Und mittlerweile, ja, das ist vielleicht zynisch, aber man fängt ja an, darüber auch Witze zu machen. Ja, dass man sagt irgendwie, bitte nur noch eine Chatgruppe pro Tag, wir kommen sonst durcheinander. Ich bin eher erschrocken darüber, dass an keiner Stelle jetzt mal der Punkt gesetzt wird, zu sagen, wie gehen wir systematisch mit diesem Problem um. All diese Chatgruppen, die ich kenne, und ich glaube, das ist nur ein kleiner Ausriss, weil das ist das Hellfeld, die sind nicht dadurch entdeckt worden, dass die Polizei aktiv in den Strukturen nach so etwas schaut oder vielleicht sogar Ermittlungsverfahren führt, sondern das sind Zufallsfunde. Auch in Nordrhein-Westfalen war es so. Es stand ein Beamter oder eine Beamtin unter Verdacht, Internas zur sogenannten Clan-Kriminalität an Journalistin weitergegeben zu haben. Und im Zuge dieser Aufarbeitung, was ja natürlich auch eine Straftat ist, ja, ist man dann auf diese Chatgruppen gestoßen. Und so ist es an anderen Stellen auch. Also das ist eigentlich gar nicht Gegenstand gewesen und dann fällt das halt zufällig auf und dann, klar, dann geht man dem nach. Zumal wenn da, wie in dem Falle, ja auch strafbewehrte Inhalte drin sind, also NS-Verherrlichung und so ein Krams. Und ich frage mich halt, wenn man systematisch mal schauen würde, ja, was da eigentlich läuft, welche Tools auf den Diensthandys sind, welche Chatgruppen betrieben werden, was es für Hinweise gibt für Absprachen unter Rechten und Polizisten. Ich weiß gar nicht, was dann noch alles zutage käme. Also ja, das sind eher Zufallsfunde und das sind Schlaglichter auf das Problem, was vermutlich größer ist.
Darf ich dich fragen, wann du das erste Mal überhaupt, also wann du das erste Mal selber auf die Idee gekommen bist, dass es rechte Strukturen, also nennen wir es mal Netzwerke, nicht einzelne Rechte, sondern rechte Netzwerke innerhalb von staatlichen Organisationen geben könnte?
Also rechte Vorkommnisse gab es halt schon immer. Das spielte auch gerade in Thüringen in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes eine Rolle, dass man halt gesehen hat, das sind Polizisten, die haben Neonazis vor Durchsuchungen gewarnt. Es gab Vorfälle, dass Beamte, Beamtinnen mit einschlägigen T-Shirts beim LKA-Sommerfest aufgetaucht sind oder irgendjemand meinte dann auch privat mal auf einem Nazi-Konzert sein zu müssen und ähnliches. Da hatte man aber nicht den Eindruck, dass es quasi organisiert innerhalb der Polizei Zusammenschlüsse gibt, die sich dort auch finden, ideologisch oder aktionistisch, weiß ich nicht, Linke bedrohen oder so etwas, sondern dass das eben einfach einzelne Rechte in der Polizei sind, die die Polizei auch nutzen für ihre Interessen, aber dass es nicht strukturiert ist. Und dieser Eindruck, den wir heute haben, und ich glaube, das ist ja eine richtige Problembeschreibung, dass wir da von Strukturen und Netzwerken ausgehen müssen, das ist tatsächlich für mich sehr stark im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Gruppierung Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht, die ja unter Rechtsterrorverdacht stehen. Das sind die, dann weiß jeder, um was es geht, ja. Schießtrainings, Zehntausende Schuss Munition abgezweigt auf so einem Übungsplatz, Feindeslisten geführt und Safehouses unterhalten und dann, ja, Leichensäcke bestellt und Edskalk. Und da sind halt Polizisten dabei, und zwar nicht einfach nur dabei, sondern unter den Beschuldigten. Es haben SEK-Beamte dafür gesorgt, dass diese Munition abgezweigt wird, und das über einen Zeitraum seit 2011. Und einer der auch dort in den Fokus geratenen Polizisten hat seinen Dienstrechner dazu benutzt, hinter diesen Leuten herzuspionieren, die man vorhatte, am Tag X zu liquidieren. Und da war das erste Mal das Gefühl, das ist eine organisierte Struktur, die unterhalten Chatgruppen bundesweit, wer hängt da noch alles drin. Es gibt natürlich dann die Verbindung auch zur Bundeswehr, zum Reservistenverband, das sind auch Zivilisten an Bord. Aber da war es zum ersten Mal klar, da organisieren sich Polizisten innerhalb dieser Struktur und nutzen die Polizei auch wahrscheinlich als Rekrutierungsfeld. Dann kamen nämlich immer mehr Polizisten dazu. Plötzlich war dann plötzlich einer von der Wasserschutzpolizei noch drin. Und dann ist es auf diesen Soldaten- und Polizistenverein UNITA gekommen. Und dann hat man noch mehr Verbindung gesehen. Und da war klar, okay, das ist was anderes als in den 1990er Jahren.
Aber du sagtest gerade schon, 2011 genau. Haben die damit angefangen, was ja dieser Erzählung eigentlich auch widerspricht. Durch die Nicht-Grenzschließung von Angela Merkel haben die sich alle radikalisiert.
Ja, das ist eine Erzählung, die oftmals von den Beschuldigten oder ihrem Umfeld in den Vernehmungen selbst aufgebracht wird. Ja, Sie müssen mich verstehen, ich war vielleicht vorher auch konservativ, aber dann kam Merkel und dann kam die Lüge natürlich, Grenzöffnung. Und dann hatten wir plötzlich alle das Gefühl, wir müssen was tun und wir müssen ja auch unsere Familien schützen. Und dann hat man sich halt mit Gleichgesonnenen getroffen, aber das war dann auch nicht so ernst gemeint, dass wir jetzt hier Leute umbringen wollen. Also das ist alles ein Missverständnis, das mit diesen Leichensäcken, das sind alles nur Hüllen, um Schlafsäcke zu transportieren und so weiter. Und leider haben die Ermittlungsbehörden diese Erzählung, das seit 2015 dann entstanden als spontan Radikalisierung in dieser Migrationsauseinandersetzung sehr wohlwollend übernommen. Aber es gibt so viele Indizien, die dafür sprechen, dass es nicht stimmt. Also eine ist natürlich klar gegeben durch diesen Hinweis, dass die Munition schon sehr viel länger beschafft hat. Aber auch dieser Verein UNITA, den ich eben erwähnt wurde, wurde schon 2011 gegründet, hat also auch nichts unmittelbar mit dem Jahr 2015 zu tun. Da könnte ich jetzt noch vieles weitere erzählen. Klar macht irgendwie die sind eher in einer Zeit zu dieser Organisierungsform übergegangen, wo vielleicht andere klassische rechte Organisationen ein bisschen am Abnehmen waren und man sich halt auch gerade unter den Bedingungen jetzt Online-Vernetzung und auch Fühler ausstrecken, wie gesagt, in die Sicherheitsbehörden und so weiter neu aufgestellt hat und auch ein anderes Profil an Tätern an sich gebunden hat, als jetzt nur heranwachsende oder jugendliche Männer, sondern das sind ja alles gestandene Familienväter mit einem angesehenen Beruf im Hintergrund, Familie, Eigenheim, Hund, Jägerzaun. Das ist ja ein soziokulturell anderes Milieu als jetzt zum Beispiel klassische militante rechte Organisationen.
Ja. Wir haben schon über UNITA geredet, Nordkreuz jetzt auch schon angeschnitten. Wir können ja erstmal vielleicht mit Nordkreuz anfangen. Das ist die erste rechte Struktur, die so aufgedeckt wurde. Also
auf jeden Fall, wo es diesen klaren Bezug zu Polizistinnen und Polizisten unter Rechtsterrorverdacht gibt. Also es gibt natürlich Kontexte, wo es schon mal Hinweise gab, da könnten Polizisten vielleicht irgendwie Daten weitergegeben haben, die dann dort gelandet sind, aber dass die quasi zu dem Kreis der Beschuldigten gehören, aktiv diese Gruppe aufgebaut haben, das ist was Neues. Also das ist auch eine Veränderung, auf jeden Fall eine von den Dingen, die man weiß. Ja, wir reden immer von den Dingen, die wir durch Ermittlungsverfahren, die wir durch Recherche und Ähnliches wissen. Es kann anderes geben, was wir heute noch nicht kennen. Ja, und auf Nordkreuz ist man ja vermeintlich auch durch einen Zufall gekommen. Das ist ja schon wieder die Geschichte des Zufalls. Unsere Behörden stolpern immer in diese Sachen so rein, weil ja in Wien im Frühjahr 2017 ein bundesdeutscher Soldat, Franco A., dabei erwischt wurde, wie er eine in einer Toilette versteckte, geladene Waffe an sich genommen hat. Es gab dann eine Überwachungskamera, die das aufgezeichnet hat. Und von ihm ist man dann vermeintlich, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, die Erzählung, ja, auf Nordkreuz gekommen, Und von Nordkreuz ist man dann auf Uditar gekommen und so stolpern die Behörden von einem Komplex zum nächsten. Vielleicht hängen die Dinge viel mehr zusammen, als wir sehen oder sehen sollen. Weil die Geschichte geht dann weiter. Und von UNITA, dann haben sie sich plötzlich die Bundeswehr vorgenommen und dann haben sie gemerkt, im KSK läuft irgendwas nicht rund. Und dann haben sie die vierte Kompanie aufgelöst und jetzt ist der MAD auch irgendwie Teil des Problems. Und so ist ja die Erzählung der Behörden. Ne? Also sie gucken immer erstmal auf eine Sache und dann stellen sie fest, oh Gott, das hat ja noch was anderes irgendwie damit zu tun und die hängen da auch drin und sowas. Aber vielleicht war das von vornherein und immer schon ein gemeinsamer Komplex. Ja? Hm. Vielleicht gibt es Verbindungen, die gibt es auch, also vom KSK zu Nordkreuz, zu Franco Albrecht, zu Spezialkräften der Polizei. Vielleicht müssen wir da ganz anders rangehen, also wir auf jeden Fall, die wir in Strukturen denken, weil wir sind nicht die Behörden, die immer nur Einzelfälle aneinander reihen.
Was denkst du, was war 2011 der Auslöser? Du meintest schon Niedergang der rechten Strukturen, damit meinst du wahrscheinlich hauptsächlich die NPD. Mhm. Und wie hat das dann nochmal das Aufkommen der AfD dieses verändert? Wenn wir von Niedergang einer einen Struktur reden, haben wir im Prinzip gleichbedeutend damit einen Aufbau einer neuen, die ja auch da immer wieder mit drin hängt. Also Franco A.'s Freund war Mitarbeiter, ist Mitarbeiter.
Genau, bei einem AfD-Bundestagsabgeordneten, Jan Nolte. Also nicht Fraktionsmitarbeiter, sondern persönlicher Mitarbeiter. Und das wäre das Nächste. Ja? Also wie sind da die Verbindungen zu ziehen? Was auffällig ist, wenn wir uns diese Leute anschauen, die in diesen Komplexen eine Rolle spielen, dann ist das niemand, den wir einfach so in der Vergangenheit auf dem Schirm hatten. Also ich würde sagen, in der Recherche so in den Mitte 2000er war es halt so, da ist irgendeine Durchsuchungsmaßnahme, war ein Neonazi, dann hat man geguckt, welcher Ort, dann musste man, ach, das ist der, der läuft doch auch auf jedem Aufmarsch rum. Nochmal geguckt, Thorsteiner Bestellliste steht da halt auch drauf, ja. Mhm. Und dann hat er halt auch noch irgendwie so ein offenes Profil mit irgendwie und so Sachen. Also es war halt immer so, das waren halt meistens alte Bekannte. Und wenn man sich Nordkreuz, Franco A, gilt ein bisschen jetzt auch für Gruppe S und andere anguckt, dann hat man ja noch nie gehört. Also auf jeden Fall nicht in diesem klassischen Sinne, ja, Teilnehmer von Aufmärschen oder hat Merch bestellt oder ist bei irgendeiner Organisation gewesen, Anmelder oder was auch immer. Ja. Aber das heißt halt nicht, dass sie nicht vielleicht auch auf eine rechte Geschichte zurückschauen. Es sind vielleicht Leute, die zum Beispiel immer schon rechts der CDU gewählt haben, dafür gesorgt haben, dass in ihrer Institution, ob das jetzt Bundeswehr und Polizei ist, man gleichgesonnene Kreise hat, da man ein bisschen auch NS-Tradition pflegt. Da wissen wir ja einiges auch irgendwie, so was da teilweise auch gerade an diesen Standorten KSK und so weiter passiert ist. Sie haben schon aber auch, weil sie auch nicht dumm sind, darauf geachtet, dass sie nicht offensiv in das Radar der Sicherheitsbehörden reinlaufen, weil sie einen langfristigen Plan verfolgen, wäre eine These. Kann man sagen, ob das richtig ist, aber weil sie einen langfristigen Plan verfolgen, nämlich den Aufbau einer clandestin bewaffneten Struktur, die ertüchtigt und bereit ist, im Falle eines Falles einen rechten Bürgerkrieg zu führen oder im anderen Sinne einen militärischen Putsch anzuzetteln. Ja. Und dazu ist es halt nicht so clever, irgendwie bei Pegida mitzulaufen.
Erinnert ja schon von den Erzählungen her an die geplanten Strukturen nach 45, die die SS damals organisiert haben mit den Werwolf-Taktiken, worauf sich ja in den 80ern wiederum Wehrsportgruppen, also Wehrsportgruppe Hoffmann ist der bekannteste Name, aber auch verschiedene andere Wehrsportgruppen berufen haben. Meinst du, die haben das im Prinzip wieder für sich entdeckt? Oder war es nie weg?
Also ich glaube, es war nie weg. Es gab auch zu diesen rechtsterroristischen Strukturen in den 80er Jahren immer wieder Hinweise auf Verbindungen in die Bundeswehr, sei es, dass dort ausrangiertes Material erworben wurde oder sei es zum Beispiel bei Peter Naumann, Bombenleger, dass dort auch immer irgendwie Verdachtsmomente waren, dass er Kontakt hat in die Bundeswehr oder diese auch nutzt. Es gab ja auch regelmäßig Funde von Depots, wo ja dann auch auffällig war, dass dort unter den verbuddelten Waffen Sprengstoff und Ähnlichem auch immer wieder Material war, was offenbar aus der Bundeswehr stammt. Hm. Dieser Link zur Bundeswehr, der war schon immer da. Es gab auch zum Beispiel 1997 eine Serie von rechtsextremen Vorfällen in der Bundeswehr, an die wir uns kaum heute noch so richtig erinnern. Also so Reichskriegsflagge irgendwie auf dem Zimmer, Hitlerlieder singen und Ähnliches. Ja. Jetzt kommt aber dieses strategische Moment dazu. Und das habe ich halt auch als Befürchtung, ohne jetzt zu sagen, da wirken irgendwelche geheimen Strukturen fort, in der Tradition dieser Werwolf-Vorstellung, weil das so nicht stimmt. Das ist Quatsch. Ja? Also wir neigen manchmal dazu, das zu vereinfachen. Ja? Mhm. Ähnliche Diskussionen haben wir bei Claudio, das ist genauso. Aber das ist alleine schon deswegen nicht möglich, weil da liegen jetzt Generationen dazwischen. Und das wird nicht so sein, dass es irgendwo fest abgrenzbare Kreise gibt, die quasi das in sich irgendwie fortführen.
Sondern, keine schwarze Reichswehr.
Nein, keine schwarze Reichswehr. Das ist ganz abwegig. Es hat auch zum Teil diese Diskussion in die falsche Richtung geführt. Aber es gibt Personen, die halt bestimmte Ideen weitergeben. Und es gibt Institutionen, die anfällig sind für bestimmte Ideen, insbesondere dort, wo militärisches Elitedenken ist, insbesondere dort, wo Überlegenheitsvorstellungen da sind. Und ich denke, es ist dann einfach banal. Ja? Da gibt es Akteure, die Gleichgesinnte, Interessierte um sich scharen, denen wieder auch bestimmte Ideen von Organisierung mitgeben, die tragen das weiter, die modernisieren das auch unter den Bedingungen heute. Wie gesagt, da spielt Online-Vernetzung wie eine große Rolle. Und somit ist das nicht irgendwie eine Neuauflage der schwarzen Reichswehr, aber ich denke schon, dass es die Vorstellung ist eines militärisch geführten rechten Aufstandes. Dass da nicht 2000 Mann bereitstehen und warten, dass André Schmidt das Kommando gibt, das ist diese Hannibal, ja? Das ist mal klar. Ja? Aber ich sag mal 120 gut trainierte, bewaffnete mit Schnellfeuergewehren, die meinen, jetzt ist der Tag gekommen, und da kommt ja etwas hinzu. In der gesamten extremen Rechten gibt es ja derzeit diese Vorstellung, wir müssen jetzt handeln, sonst ist es in 10 Jahren zu spät. Ja, sonst sind wir alle irgendwie Moslems, umgefolgt, versklavt irgendwie und so weiter. Also wir müssen jetzt handeln. Ja, also dieser auch Avantgarde-Gedanke auch. Man muss ja sagen, es ist ein revolutionärer Gedanke, ein faschistisch-revolutionärer Gedanke, aber das ist immanent gerade in dieser ganzen Szene. Und dann reicht es vielleicht sogar, wenn 10 plötzlich denken, sie sind jetzt die Speerspitze und sie müssen mal fanal irgendwie starten. Ja? Dann sind nachher Dutzende Menschen tot.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Menschen bei UNITA Mitglied sind.
Ja, die haben ja sehr großmäulig begonnen und haben gesagt, sie seien 1500. Das konnte nicht gehalten werden. Sie reden mittlerweile selbst von ein paar hundert. Was das heißt, wissen wir nicht. Ich persönlich schätze so 600, 700, Tendenz sinkend, weil der Verein sich ja jetzt aufgelöst hat in der Bundesrepublik und seinen Sitz in die Schweiz verlagert hat. Aber auch das ist ein gutes Beispiel. Das ist trotzdem noch zu viel.
Zu viel auf jeden Fall, aber ich meine, das sind auch schon mal nicht 2000, deswegen kam ich drauf.
Genau, nein, das ist auf keinen Fall. Wir reden in allen diesen Strukturen auf keinen Fall von Tausenden. Ja, wir reden im weitesten Umfeld von ein paar hundert und im engeren Sinne würde ich sagen, die sich auch für so einen bewaffneten rechten Kampf mobilisieren lassen, um eine Zahl vielleicht von 100 bis 200.
Also liegt deiner Meinung nach der Verfassungsschutz mit seinen 360 gar nicht so schlecht?
Nein, also das ist ja wieder was anderes. Das sind ja nur die rechtsextremen Verdachtfälle. Das ist ja nicht Rechtsterror.
Ja, okay.
Und da muss ich sagen, ich habe das jetzt irgendwie heute nicht so schnell hinbekommen, aber auf die Zahl komme ich halt fix. Ja? Ich nehme halt einfach mal aus den Antworten diverser Fraktionen an Landesregierungen die Antworten, wo hier und da schon 105 und wie viel vorkommen, dann haben wir halt diese gesamten Chatgruppen, ja, wo, weiß ich nicht, Dutzende, Hunderte vielleicht sogar drin sind. Dann haben wir in den verschiedenen Ermittlungskomplexen Polizisten ohne Ende. Dann haben wir Polizisten bei UNITA. UNITA ist mittlerweile Verdachtsfall, können wir also auch einen Haken dran machen. Und dann haben wir, also ich meine, echt in der AfD auch noch irgendwie eine ganze Menge an Polizeibeamte und Polizeibeamten rund. Wenn ich die alle zusammenzähle, bin ich ja weit über 350 auf einen Schlag. Und das ist nur, wie gesagt, das, was ich jetzt mal einfach offen recherchieren kann.
Okay, also wir trennen das jetzt mit Rechtsterror. Genau. 200, vielleicht 300 Menschen. Genau. Und der Verfassungsschutz sieht nur 360, die überhaupt erstmal Verdachtsfälle sind. Verdachtsfall heißt dann wahrscheinlich auch entweder irgendwo aktiv oder halt
Reichsbürger, identitäre Bewegung, das meint ja alles. AfD, ja. Das ist ja ein weites Feld. Und wenn ich sage, das sind in allen Behörden, wir reden ja dann nicht nur von Polizei, ja, wir reden über die Verfassungsschutzämter selbst, wir reden über den Zoll und vielleicht über das Bundesamt für Migration und Flucht oder was weiß ich. Wenn ich sage, in dem ganzen Rahmen sollen nur 350 sogenannte Rechtsextreme sein, das ist lachhaft. Ja, das wäre ja dann Idyll. Ja? Also ich meine, irgendwie, ja, wären ja da sehr viel weniger als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und das kann ja nicht sein, weil das Behörden sind, die überdurchschnittlich männlich weiß sind und dann sollen die nicht rechts sein. Das ist Quark.
Also zumindest nicht rechter als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil genau. Wir wissen ja, dass weiße Männer eher dazu neigen.
Richtig. Und wir wissen halt ja auch zum Beispiel vom Thüringen-Monitor, den wir bei uns im Bundesland einmal im Jahr durch die FSU Jena erheben, dass der Anteil der Leute mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild immer mal so schwankt zwischen 12% und 15%. Ja? Und da wird es natürlich in der Sicherheitsbehörden der Fall sein, dass es sich ähnlich, wenn nicht gar, ich habe eben die Argumente gemacht, weißer, männlicher und so weiter, vielleicht sogar noch stärker abbildet.
Ja, würde ich auch, also meine Erfahrungen mit den Sicherheitsbehörden sind, dadurch, dass ich selber mal Soldat war, halt auch okay. Gar nicht so eingeschränkt. Ich meine, ich hatte das Glück, ich war bei der Bundeswehr zwar nur bei der Marine und das ist nochmal ein anderer Verein als die anderen, aber auch da muss ich sagen, also ich würde nicht sagen, dass es weniger als die Bevölkerung ist, sondern ich würde sagen immer, wenn vom Soldaten in Uniform geredet wird und es spiegelt die ganze Bevölkerungsstruktur ab, habe ich immer gesagt, nee, es ist eine Verschiebung nach rechts gegenüber der Struktur, die man in der Gesamtbevölkerung hat. Und das muss man halt auch klar so sagen. Und das würde ich halt auch für fast alle Behörden unterstellen, weil wir wissen selber, die linken Gruppen gehen halt nicht oder normalerweise nicht zur Bundeswehr, zur Polizei, ins BAMF oder sonst irgendwo hin.
Aus auch vernünftigen Gründen.
Ja.
So. Ich wollte mal sagen, Marine ist ganz interessant. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn es darum geht, in welchen Strukturen sich derzeit diese rechtsterroristischen Zellen herausbilden, dann immer dort, wo es auch diese Elite-Gedanken gibt. Also sowohl bei UNITA wie bei Nordkreuz, wenn dort Marinesoldaten auftauchen, dann sind die Kampfschwimmer. Ja? Also innerhalb der Strukturen sind es besonders die halt so meinen, sie haben so einen herausgehobenen Auftrag. Fallschirmspringer gehören zum Beispiel auch dazu. Und es würde am Ende sowohl daran liegen, dass sie unveräußerlich diesen Kameradschaftsgeist pflegen, also egal was passiert, ja, weil wir springen zusammen hinter die feindlichen Linien und wir sind aufeinander angewiesen, auf Verdeih und Verderb, aber auch so dieses an mir Kämpfer liegt es. Ja, ich muss am Ende die Sprengladung dort anbringen und wenn ich das nicht schaffe, dann. Und dieser Gedanke aus dem Militärischen überträgt sich offenbar in ihre finalisierte Rechtsterrorvorstellung.
Also müsste man im Prinzip erstmal jeden Soldaten mit Einzelkämpferausbildung, weil das sind ja all diese Gruppen haben, die könnte man eigentlich schon mal auch sagen.
Verdachtsfall.
Genau, also das wäre auf jeden Fall, klingt zumindest nach einer Lösung in diesem Feld hinein. Wir waren schon so schnell weg von der Polizei.
Ja.
Nun haben wir ja alle, insbesondere die wir politisch aktiv sind, auch auf der Straße mit Polizeigruppen zu tun. Mhm. So, wir sind hier in Berlin, wir haben hier das LKA, das ist ein besonders schwerwiegender Fall, scheinbar. Also hättest du einen Tipp an Leute, die draußen auf der Straße sind, wie sie eigentlich mit Polizei umgehen sollen, abseits von den typischen Tipps der Roten Hilfe, die ich gerne verlinke, aber also gibt es da noch was, wo man besonders aufpassen sollte? Also sich auf Polizeibehörden verlassen, das wissen wir ja spätestens seit Ferhat dass das nicht so ist, genau. Weil gewarnt wird man auf jeden Fall nicht, wenn man auf der Terrorliste steht. Aber was gibt es da einen anderen Umgang mit oder hast du einen Tipp?
Und ja, das ist schwierig. Ich meine, ich würde jetzt mal zugespitzt sagen, das LKA Berlin ist so ein bisschen das, was das KSK für die Bundeswehr ist. Also ja, also das ist die Struktur, die offenbar nicht mehr reformierbar ist, ja, und wo sämtliche Vorstöße der Innenrevision komplett gescheitert sind, weil das zusammenhält und vertuscht und offenbar in einem Ausmaß, dass auch die Nichtaufklärung von rechten Terror da eingepreist ist. Ja. Es gibt halt so Tipps, die sind aber banal. Ich hatte zwei Veranstaltungen irgendwie zur Polizei in Thüringen wieder eine Rolle, dass man natürlich dort, wo es am Rande von Versammlungen zu Übergriffen kommt, sich immer die, wenn es gibt, Dienstnummer notiert, dass man möglichst auch mit seinen Umstehenden redet, damit man selbst auch Zeugen und Zeuginnen hat, weil eins ist klar, die Polizisten und Polizisten werden immer nachher zu fünft auftauchen und sich gegenseitig das bestätigen, irgendwie, was vermeintlich dort stattgefunden hat. Dann, das haben wir ja auch in letzter Zeit gesehen, ist es sehr wichtig, auch zu dokumentieren. Also die Rolle von Handyvideos in dem Zusammenhang ist nicht zu unterschätzen. Davon sollte man auch Gebrauch machen, auch wenn ich weiß, dass dann oft Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen da sehr aggressiv drauf reagieren, was filmen sie da und so weiter. Aber das sind halt im Zweifel Beweismittel. Ja, ist so. Dann Gedächtnisprotokoll anfertigen ist auch der Klassiker, alles klar. Und ich würde halt auch immer empfehlen, sich zu beraten. Also mit entsprechenden NGOs oder Anwältinnen und Anwälten. Und bei alledem, auch weil das ja diese Negativbeispiele sind, also wo es zu Regelverstößen oder Rechtsverstößen seitens der Polizei kommt, haben wir ja eine Grundproblematik, die wir so schnell nicht auflösen, dass dort, wo wir selbst Opfer sind, da kann ich ja auch ein Stück weit mitreden, ja, wir natürlich auf Kommunikation mit den Ermittlungsbehörden angewiesen sind. Ja, und auch natürlich immer noch Hoffnung haben, dass Täter geschnappt werden. Also klar, also auch Ferhat wünscht sich, dass die Brandstifter verurteilt werden und in den Knast wandern, ist doch vollkommen klar.
Ja.
Und das heißt, man wird auch in solchen Bedrohungszusammenhängen oder dort, wo es Anschläge gibt, natürlich mit der Polizei zu tun haben. Und da ist ein zentraler Hinweis, ich muss nicht zur nächstgelegenen Polizei gehen, um Anzeige zu erstatten, weil ich vielleicht das Gefühl habe, die kenne ich oder da gab es schon mal irgendwie Vorfälle oder na, da ist schon mal auch ein dummer Spruch gemacht worden oder sowas. Ich kann dann auch gezielt zum Beispiel sagen, ich mache das nur bei einer übergeordneten Stelle oder in einem anderen Bezirk. Ich kann auf Anonymisierung bestehen. Dazu ist immer gut, man lässt sich begleiten zu solchen Terminen. Also die Bedingungen im Grunde auch versuchen, ein bisschen selbst in der Hand zu behalten. Ja, und dann Druck machen. Also wir müssen weiter Druck machen. Es ist auch so ermüdend und frustrierend, dass zum Beispiel hier in Berlin ist, mit dieser Brandanschlagsserie in Neukölln. Hey, wir müssen weiter Druck machen. Wir müssen die dazu bringen, irgendwann diese Ermittlungen erfolgreich zu Ende zu bringen, weil wir können ja die Nazis nicht abhaften. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit, in irgendeiner Form da eine Konsequenz herbeizuführen. Ja? Neben die Frage, dass man natürlich sich selbst schützen muss, aber das kann ja nicht sein, dass die da weiter frei rumlaufen. Ja?
Also wo wir ja jetzt wissen, dass sie auch die Namen wissen. Also das kam ja jetzt mit dem Sonderbericht Inneres Neukölln raus. Also da stehen ja die Namen klar drin und das sind die gleichen Namen, die Antifa...
Genau, also die drei Tatverdächtigen, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das sind ja die, auf die Antifa vor Ort und auch die sensiblen Strukturen. Also es ist ja auch ein sehr breites und bürgerliches Bündnis zum Beispiel in Neukölln. Ja. Ja? Also Buchhändler, Kirche und so weiter. Das sind ja nicht irgendwie nur die Antifa. Ja? Schon immer hingewiesen haben. Ja? Zu denen es diese Observationsberichte gibt und Abwehrprotokolle, die Hinweise auf deren Rechnern. Ich meine, das ist doch alles, liegt doch alles auf der Hand. Das sind die. Ja?
Ja.
So, und warum werden die nicht irgendwie dingfest gemacht? Vielleicht, und da wären wir wieder bei unserem Thema, weil einer der Tatverdächtigen, Paulens, wenigstens für eine Zeit lang, aber es heute noch, das wissen wir nicht hundertprozentig, für die AfD engagiert war im Bezirk und in einer gemeinsamen Chatgruppe mit Polizisten zugegen war, wo man sich irgendwelche Polizeiinternas ausgetauscht hat. Wenigstens, das weiß ich ganz sicher, in der Frühphase der Fahndung zum Attentäter von Breitscheidplatz, Informationen dort zum Tatgeschehen und so weiter. Also Informationen, die selbst in der Polizei nicht jeder hat, muss man sagen. Hm. Und die wurden da halt fröhlich irgendwie mit Nazis kommuniziert.
Wir können auch noch auf deinen Fall kommen. Es gibt einen super anderen Podcast, Logbuch Netzpolitik, mhm, die ein Crossover mit Ide Beida gemacht haben, die ebenfalls Opfer der sogenannten NSU 2.0, einer Polizeistruktur, kann man wohl scheinbar so sagen, gemacht haben. Stellen wir uns jetzt mal vor, man ist Aktivistin in Hessen, da kann man ja eigentlich zu keiner Polizeibehörde mehr gehen, oder?
Nee, und ich muss auch ganz deutlich machen, ich glaube, es gibt auch noch einen ganz anderen Unterschied, ob eine, ich nenne das jetzt mal verkürzt, migrantische Frau betroffen ist oder ob ich betroffen bin. Ja? Also deswegen ist Idels Wut und auch ihre Analyse so zutreffend und irgendwie so richtig, ja, weil es ist so ein Schlag ins Gesicht der ganzen Community, was dort stattfindet irgendwie. Und ja, das ist für uns total beknackt. Ja, also ich habe jetzt in diesem Kontext dieser Drohmail-Serie, aber auch in vorangegangenen, also ich bin ja gerade auch Nebenklägerin hier in Berlin, gegen einen rechten André Maas, den diese Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen wie Schulen und Justizzentren und Rathäuser zur Last gelegt wird unter nationalsozialistische Offensive. Hm. Und sowohl dort wie bei anderen Dingen habe ich mit entweder dem LKA Hessen zu tun oder mit dem LKA Berlin. Das ist ja Pest und Cholera. Ja? Hm. So. Und ich würde mir wünschen, ohne jetzt da jeden einzelnen Ermittlungsbeamten oder Beamten verdächtigen zu wollen, das ist gar nicht mein Punkt. Ihr habt auch mit welchen zu tun, wo ich sage, die stehen außer Zweifel, damit was zu tun zu haben. Aber in der Institution gibt es ja Schnittstellen. Das heißt, ja, was weiß ich, wer auf diese Unterlagen zugreifen kann? Was weiß ich, wer dienstlich schon mal mit wem zu tun hatte, mal im selben Zimmer gesessen ist oder in der Ausbildung zusammen war? Das sind halt Kontakt- und Kennverhältnisse und das sind halt technische Schnittstellen, die da bestehen, möglicherweise zu den Tätern oder den Unterstützern, den Tätern. Und das kann es ja nicht geben. Also das unterminiert ja Vertrauen in die Arbeit und deswegen würde ich auch an vielen Stellen sagen, würde ich auch bestimmte Informationen dorthin gar nicht geben. Also keine von beiden wissen zum Beispiel meine Wohnadressen, das sage ich der Polizei nicht. Ja, das finden die verwunderlich, aber ich habe da meine Gründe. Ich würde mir wünschen, das würde ans BKA abgegeben. Voraussetzung ist aber dafür, dass der Generalbundesanwalt übernimmt, der dann diese oberste Behörde beauftragt. Weil ich jetzt sage, im BKA gibt es sicherlich keinen Rechten, aber A, kenne ich tatsächlich keine Vorkommnisse wie bei LKA Hessen und LKA Berlin. Ja. Und das wäre dann auf jeden Fall doch ein größeres, ja, wie soll man sagen, irgendwie Vorab-Vertrauen an der Stelle mal. Und zum Zweiten könnten dort alle Informationen zusammengeführt werden, die jetzt eben teilweise nebeneinander herbearbeitet werden. Also da muddeln dann an der einen Stelle wegen einer Bombendrohung gegen das Landgericht hier in der Turmstraße das LKA Berlin dran, auch NSU 2.0. Und an der nächsten Stelle wegen einer Mail das LKA Hessen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich so zusammen agieren, dass sie an einem gemeinsamen Ermittlungsstrang ziehen. Das, glaube ich, ist ein echt Grundproblem. Das muss dort irgendwo weg und irgendwo nach oben.
Ja, und besonders, ich meine, das sieht man, glaube ich, gut am Untersuchungsausschuss zu Amri, dass Berliner Ermittlungsbehörden scheinbar nicht sonderlich gut zusammenarbeiten mit anderen Ermittlungsbehörden.
Nein, Also das war ja auch eines der Grundprobleme, dass die Kommunikation zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin überhaupt nicht geklappt hat. Nordrhein-Westfalen hatte eine ziemlich sachgerechte Einschätzung zu Anis Amri und seiner Anschlagsneigung und seinen konkreten Vorbereitungen und wollten auch, dass er entsprechend eingestuft wird und unter Wind bleibt. Und Berlin hat es halt komplett vermasselt. Ja, die haben nichts Besseres zu tun gehabt, als ihn hier im Busbahnhof erstmal rauszuziehen, damit er auf jeden Fall weiß, dass er unter polizeilicher Beobachtung ist. Ja. Und dann hat sich das also katastrophal fortgesetzt, bis dahin, dass sie ihn aus der Observation genommen haben, weil ihnen halt die Riga wichtiger war im Wahlkampf. Ja, also das sind auch politische Implikationen. Ja. Und deswegen also Zutrauen zum LKA Berlin ist halt irgendwie sehr gering, zumal ich einige Beamten vernommen habe im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss und ich auch hinsichtlich ihrer fachlichen Kompetenz wirklich am Boden zerstört war, muss ich sagen. Ja. Also da setzt sich einer aus der Abteilung dschihadistisch-islamistischer Terrorismus hin und ich frage ihn nach Abu Wallah. Abu Wallah, das ist diese Moschee in Hildesheim, die dann verboten wurde, DIK, galt als Statthalter des IS in Deutschland. Die zentrale Figur des IS in Deutschland. Jeder, das ist dieses Zelle-Verfahren derzeit, jeder, der sich damit auch nur am Rand beschäftigt, hat irgendwann schon mal was von Abu Wallah, Hassprediger Abu Wallah gehört. Wir fragen also irgendwie, wie schätzen Sie die Rolle von Abu Wallah ein? Sagt er, wer was? Abu Wallah, wer soll das sein? Das ist so, als würde man im Bereich Rechtsextremismus oder
Rechten... Thorsten Heise nicht.
Genau, würde man sich hinsetzen. Thorsten Heise, nie gehört, ja. Und so, ey, das sind Kriminalbeamte, das sind ja keine Streifenhörnchen, ja. So, und haben keine Ahnung von ihrem Phänomenbereich. Also, das ist echt bitter. Also, LKA Berlin ist tatsächlich, also, echt für mich eine Problembehörde.
Gott, wir haben ja eine rot-rot-grüne Regierung und wir haben die ja hoffentlich nach der Wahl auch noch wieder in Berlin. Vielleicht kümmern sich ja da manche drum.
Ja.
Wir hatten gerade schon die politischen Verwicklungen. Aufgrund der Zeit wechseln wir zumindest mal das Thema von der Polizei rüber vielleicht zum Verfassungsschutz. Da gab es ja jetzt eine quasi Reform. Mhm. Also wir haben ja dieses eine Papier schon angesprochen. Es gibt einen neuen Verfassungsschutzchef, der dort ist, der auch sagt, er will seinen Blick nach rechts schärfen. Siehst du da Erfolge? Siehst du da Veränderung?
Ja, das wäre total unehrlich, wenn ich sagen würde, nein. Ja, weil also an meiner Grundhaltung zu Geheimdiensten hat sich nichts geändert. Ja, die haben in einer Demokratie nichts verloren, aus vielen Gründen, insbesondere weil sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln in Grundrechte eingreifen und das nicht kontrolliert wird, nicht dokumentiert wird, die Betroffenen nicht informiert werden und einfach an vielen Stellen auch rechtswidrig ist und auch gefährlich, Stichwort V-Leute in der Szene, nicht nur in der Rechten übrigens, auch in anderen Szenen. Also insbesondere im Dschihadismus sieht es auch nicht anders aus.
Genau.
Die wirken da auch als Brandbeschleuniger.
Da kann man, glaube ich, sehr gut auf einen Rotz-Vortrag von vor ein paar Jahren hinweisen. Wer glaubt, dass der Verfassungsschutz die Verfassung schützt,
genau.
Der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, verlinken wir auch.
Machen wir, super. Nichtsdestotrotz, ja, auf jeden Fall haben sie teilweise ihre Priorität geändert. Sie nehmen jetzt andere und mehr Gruppierungen und ich nenne das jetzt mal Strömungen in der extremen Rechte in den Blick, die sie vormals nicht als Beobachtungsgegenstand hatten, weil sie irgendwie, keine Ahnung, vollkommen fehlgeleitet waren. Also entweder gab es dann immer dieses, zum Beispiel Reichsbürger, ja, die sind ja gar nicht rechtsextrem, identitäre Bewegung, ja, die sind ja gar nicht gewalttätig. Anderes Beispiel, Atomwaffendivision, die gibt es nur im Internet, das ist alles nur Fake. Ja? Ich kann das weitererzählen. Ja? Also sie hatten so viele Gruppierungen und Personen und wie gesagt Strömungen einfach immer ausgepreist bei sich, so, nee, haben wir nichts mit zu tun, weil sie sie irgendwie wegdekliniert haben.
Oder ja? Sie haben sie ganz ausgelagert. Also ich, in den Verfassungsschutzberichten ist das ganz klar zu sehen, dass dann... Ja. Der eine ist der Meinung, die gehören woanders hin, der andere ist der Meinung, die gehören woanders hin. Bayern war der Meinung, es gibt dann nochmal das Sonderfeld antimuslimische Gruppierungen und sowas.
Genau.
Also da hat jeder sich nochmal was Eigenes ausgedacht.
Genau, und ich meine noch im letzten, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in diesem ist, aber im letzten Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes gab es zum Beispiel nicht Nordkreuz, gab es nicht Franco A. Irgendwie auf C18 sind sie auch nach 20 Jahren erstmal so gekommen. Also es ist einfach so. Und ehrlich, so Haldenwang, ja, wenn er sagt, ich nehme die jetzt in den Blick und ich wende mich auch der AfD zu und so weiter. Und ich habe auch einen Begriff von neuer Rechte. Ich verstehe also auch die Mechanismen zwischen 1% und Schnellroda und AfD und dem militanten Teil. Dann hat er sich wenigstens da mit seiner Behörde ein bisschen mehr dem Faktischen angenähert. Das muss man einfach mal festhalten. Ja. Ob das dazu führt, ja, dass die Grundprobleme, ja, dass sie durch den Einsatz von Spitzeln in dieser Szene möglicherweise dort mit dazu beitragen, dass die sich professionalisieren, oder ob es weiterhin das Problem ist, dass dort, wo Straftaten begangen werden und sie Hinweise haben, dass nicht den Gerichten als verwertbares Beweismittel zugeführt wird, oder indem sie Personen dort schützen, weil sie da weiterhin Informationsgewinnung betreiben wollen und die nicht stören wollen und sowas. Das kann ich halt gar nicht beurteilen, weil dafür ist ein Geheimdienst so intransparent, dass wir über diese internen Mechanismen im Grunde nur spekulieren können und vermuten, dass die weiterhin genauso laufen wie eh und je. Und wir sehen halt auch immer wieder, komischerweise, in diesen Ermittlungskomplexen, über die ich jetzt sprach, da sind halt Personen, die sind total zentral, die sind total wichtig und die werden überhaupt nie zu Beschuldigten. Ja? Und das ist halt auch schon wieder so ein Hinweis, da sind halt überall irgendwie irgendwelche Spitzel unterwegs. Bei Combat 18 gab es so viele relevante Kader, die nicht durchsucht wurden. Was war da los? Bei Gruppe S gibt es ganz offensichtlich auch einen Polizeispitzel, der irgendwie schon mal gleich irgendwie rausgenommen wurde und der ja auch nicht verhaftet wurde. Ja. Bei Nordkreuz ist es halt so, es gibt einen sehr internen Kreis, ich würde das Kommandoebene nennen. Ja. Und da ist einer dabei irgendwie, der läuft da quasi vollkommen nebenher. Für den interessiert sich niemand. Ja. So. Und das sind halt immer wieder so Anzeichen dafür, dass sie in diesen Gruppen halt von Anfang an mittendrin waren.
Ich meine, wir als Linke fordern die Auflösung des Verfassungsschutzes, ja, aller Ämter. Da kommt dann immer die Frage, aber wer kontrolliert, ja, dann diese Staatsfeinde? Ne? Ja. Oder ihr wollt ja nicht, dass Anschläge passieren. Nun gab es Anschläge, die nicht verhindert wurden, währenddessen ja bisher mir noch kein Verfassungsschutzbeamter nachweisen konnte, welche Anschläge sie verhindert haben. Aber was antwortest du solchen Leuten? Wen werden wir als Linke eigentlich lieber da haben wollen als Geheimdienste?
Also ich sage immer, das ist halt auch so ein bewusstes Missverständnis. Wir werden oft zitiert mit, ihr wollt die Geheimdienste auflösen. Das stimmt so nicht. Wir wollen den Verfassungsschutz als Geheimdienst abschaffen. Ich kann mir vorstellen, und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn es eine Behörde gibt, um die Analyse der extremen Rechte, antidemokratischer Bestrebungen, autoritärer Formierung kümmert und Handlungsempfehlungen gibt, Kommunen sensibilisiert und auch natürlich Strategien entwickelt, wie man das zurückdrängt. Ob ich das dann als Bundesbehörde organisiere oder als Institut, das ist egal. Ja? Aber dass irgendwo solche Kompetenzen gebündelt werden, wissenschaftlich, unabhängig, ohne Einfluss von Parteien, das wäre total wünschenswert. Ja? Ein Geheimdienst braucht niemand. Wie gesagt, also der hat auch seine Berechtigung bisher nicht nachweisen können, ja, weil wenn er darüber redet, was sie alles Tolles gemacht haben, kommt er dann als Zweites, darüber dürfen wir dann aber nicht sprechen. Sie müssen uns schon vertrauen. Ja. Das ist natürlich irgendwie ziemlich billig. Die Frage, was mache ich allerdings, wenn ich Strukturen habe, die sich vorbereiten auf Terror oder auf Anschläge, die ist relevant und die kann man auch nicht wegwischen. Da würde ich aber sagen, wir sind dann auf jeden Fall häufig schon im Bereich von Straftaten, weil auch die Vorbereitung von so etwas, also Pläne, Waffen zu beschaffen, Trainings und so weiter, das sind halt auch Straftaten. Und dann ist die Polizei, die Staatsanwaltschaften zuständig. Ja, die müssen dann aber auch kompetent genug sein, solche Dinge richtig einzuordnen, ja, und auch entsprechend zu verfolgen. Und wenn ich einen Schritt davor bin, in der Gefahrenabwehr, gibt es auch eine Zuständigkeit der Polizei, auch die Möglichkeit in dem Bereich nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, die wir kritisch sehen, muss ich auch sagen, wenn im Bereich der Gefahrenabwehr schon observiert wird, abgehört wird oder Polizei setzt halt auch Spitzel ein und ähnliches ist. Aber auch bei dieser Kritik bleibt es, die Polizei ist immer noch an das Legalitätsprinzip gebunden. Sie darf selbst keine Straftaten begehen. Das unterscheidet sie vom Geheimdienst, der macht das dauernd. Sie hat eine Berichtspflicht an die Parlamente, Wohnraumüberwachung, dies und das. Ja. Sie muss sich gegebenenfalls auch erstmal sozusagen dem Okay eines Richters oder einer Richterin stellen. Das sind schon ganz andere rechtsstaatliche Mechanismen, als sie beim Geheimdienst je angedacht waren. Das heißt, da muss man auch im Einzelnen drüber reden, ob Polizei alles dürfen soll. Und natürlich sind wir da an vielen Stellen Vorratsdatenspeicherung und dies und das auch dagegen. Aber ich finde, im Rahmen der Strafverfolgung müssen wir darüber reden, wie auch gerade bei der Zerschlagung von rechtsterroristischen Strukturen und ich finde auch bei der Frage, wie wir dieses Gefahrenpotenzial minimieren, ja, unter dem wir derzeit leben, und wir dort die richtigen Forderungen aufstellen, dass die Polizeien dazu in der Lage gesetzt sind. Ich würde sagen, es ist im Ehesten keine Frage von Befugnis, die erweitert werden muss, sondern es ist eine Frage von Kompetenz. Ich brauche doch Leute, die verstehen, wie der ideologische Background, wie die Organisierung, die Kommunikation in dem Bereich läuft. Ja, und wenn die dann keinen Schnall haben, wie Plattformen funktionieren, irgendwie, wie, keine Ahnung, man sich im Darknet eine Waffe beschafft oder sonst was, dann ja, ist das halt einfach nicht mehr irgendwie auf der Höhe der Zeit. Das ist dann Ausbildungs- und Fortbildungsproblem. Ja.
Gut, aber zumindest macht das, glaube ich, Leuten auch mal klarer, was wir da genau fordern. Ich frage mich gerade, ob wir die anderen Strukturen noch ansprechen. Also ich glaube, wir setzen das einfach irgendwann nochmal fort.
Können wir machen.
Genau, und würde eher nochmal auf die Parteiebene kommen. Mhm. Und zwar, was wünschst du dir von Genossinnen und Genossen? Also wie... Dieser Podcast hat eigentlich den Sinn, Leuten Antifaschismus wieder näher zu bringen und auch ein Verständnis zwischen Szene und Partei zu sorgen. Und da wäre meine Frage, was würdest du dir von unseren Genossinnen wünschen?
Ach, eigentlich bin ich echt so froh, in dieser Partei zu sein, weil ich halt weiß, dass dieses Engagement für viele so selbstverständlich ist. Und was du gerade ansprichst, ich erlebe auch keine Ressentiments gegen Antifa oder sowas. Ja, es gibt mal einen einzelnen Genossen, der sagt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, damit will ich nichts zu tun haben. Oder ist auch eine Altersfrage manchmal. Aber ansonsten gibt es da ein großes Verständnis für die Notwendigkeit unterschiedlicher Organisierungsformen. Ich wünsche mir tatsächlich etwas, das höre ich in letzter Zeit relativ häufig, gerade im Osten, dass das Gefühl da ist, dass diese Bedrohung und die gewalttätige Auseinandersetzung wieder zunimmt. Wenn man sich vielleicht irgendwie hier Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin von unserer Landtagsabgeordnete, Anschlag aufs Haus, Anfeindungen vor Ort, auch diese Drohungen, Nordkreuz, ja, unter denen die ganz eng ins Augenfeld gerückt waren von der Gruppierung, waren halt viele Kommunalpolitikerinnen auch von uns. Und das geht halt an den Leuten auch nicht spurlos vorbei. Ja, und die wissen halt in ihrem Ort, der und der ist im Schützenverein, der und der hat eine Waffe. Vieles läuft jetzt auch zunehmend wieder etwas verdeckter, auch Antifa-Recherche muss unter diesen Bedingungen sich zum Teil wieder mehr um die eigene Sicherheit kümmern. Und das macht vielen Leuten auch Sorge. Ja, und das gerade letztens von einer Genossin noch mal aus Bautzen gehört, die halt auch sagte, dass wir uns manchmal, und da hat sie recht, irgendwie vielleicht nicht so immer klar machen, wie das in der Provinz aussieht. Und da, glaube ich, müssen wir als Gesamtpartei einfach echt noch mehr darüber nachdenken, wie wir die Leute vor Ort stärken und schützen, wie sie sich auch vernetzen können. Und das bleibt halt Aufgabe. Also das empfinde ich im Moment so. Und also natürlich sind das auch manchmal vielleicht Einzeleindrücke, aber einige haben schon durch diese ganzen Vorfälle jetzt ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Ja, und fragen sich halt auch oftmals, wie das weitergehen soll. Ganz ganz brutal, wenn wie häufig irgendwie die Scheibe eingeworfen ist oder wenn man das Gefühl hat, die eigenen Kinder geraten irgendwie in den Fokus, irgendwie das eigene Wohnhaus ist nicht mehr sicher. Ja, also das ist halt auch Neukölln das Problem, aber das ist halt oft auch im ländlichen Raum das Problem.
Leider sogar ja auch in Bremen, also das ist ja, genau. Hatten wir am Anfang gesprochen, aber auch da gibt es ja eine Anschlagsserie, die, die sehr lang ist und
schwere Brandstiftung im Bremer Umland auf Lokale und Imbisse irgendwie und so weiter. Also ja, und das Gefühl ist halt allgegenwärtig im Moment. Und ja, und das muss man auch bearbeiten. Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie Faust hoch und so, ja, und weiter, weil das natürlich etwas auch mit den Leuten vor Ort macht.
Ja, und ich weiß nicht, ich fand das faszinierend. Vielleicht eine Anekdote aus meinem derzeitigen Umfeld. Ich bin mit einer Freundin lange darüber gesprochen und die mich immer gefragt hat, warum schaust du eigentlich Menschen so länger an und warum tust du das? Und die kommt aus Schwaben so. Mhm. Und ich bin in Dessau aufgewachsen und ich sag, ja, ich kann mich nicht umblicken. Mhm. So, das geht halt nicht mehr. Der Blick über die Schulter geht nicht mehr weg.
Mhm, genau. Und über sowas müssen wir halt auch reden. Also das müssen wir halt auch offen machen. Das heißt nicht, dass wir Angst haben oder dass wir eingeschüchtert sind, aber wir müssen einen Raum finden, um darüber zu reden. Einfach. Und das ist auch ein bisschen Aufgabe von Partei, finde ich. Ja.
Ja. Und natürlich Solidarität.
Ja.
Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Aufgaben. Ich danke dir.
Ja.
Ich danke unseren ZuhörerInnen. Sollte der Podcast noch vor dem 3.10. rausgehen, stellt euch den Nazis hier und ich glaube, sie sind wieder dort, wo Hess geboren ist, unterwegs.
Mhm. Das kann sich aber auch noch ändern.
Ja, genau. Also leider sind wieder Nazis hier unterwegs. Stellt euch denen entgegen, bleibt stabil. Jo. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder wie auch immer.
Von mir auch. Ciao.
Tschüss.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.